und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Shanti Shanti. Am Mikrofon Melanie Stalder und ich freue mich, bist du heute mit dabei. Das ist ein Podcast über Yoga, Spiritualität und das weibliche Prinzip. Und zu Gast ist heute Andreas Renz, früher bekannt als Eisenrenz, Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und Olympiateilnehmer. Anhand seines Beispiels zeigt er uns auf, wie wichtig es ist, die Erfüllung in sich selbst zu finden. Und vom radikalen Yang, wie er gelebt hat, nach dem männlichen Prinzip, ist er doch ins weibliche Prinzip gekommen über eine Lebenskrise. Und heute will ich ihm ein paar Fragen dazu stellen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration beim Lauschen dieses tollen Interviews mit Andreas. Und freue mich, wenn du mir 5 Sterne da lässt, wenn dir dieser Podcast gefällt, du ihn weiterempfehlst, ihn speicherst und du findest mich auch im Netz unter www.shantishanti.ch. Da sind alle Angebote zum weiblichen Prinzip und zu meinen Yoga-Retreats aufgeschaltet und auch findest du mich auf Instagram. Das ist shantishanti_weiblichesprinzip. Ja, herzlich willkommen, lieber Andreas. Schön, bist du bei mir im Podcast Shanti Shanti. Ich habe Freude, dass es heute Abend geklappt hat.
Es ist mega schön, hier zu sein, liebe Melanie. Und ja, an all die Eltern, die das kennen, Termine und kranke Kinder. Deswegen ist es schön, es ist mega schön, dass wir uns jetzt hier treffen und mit gesunden Kindern gerade.
Genau. Du sagst Kinder, hast du selber auch Kinder?
Genau, 4. Ich habe 4 in der Tat.
Wow.
Auch weit verteilt, also von 3, 5, 14 und 17. Und ja, absolut. Ich glaube, nichts bringt mich so sehr in Glücksgefühle, in wow und zeitgleich natürlich auch meine tiefsten Schatten, wie Ängste, Verlustängste und ja, manchmal auch die Wut, Ohnmacht, alles dabei. Also ich glaube, jeder weiß, der Kinder hat, wie intensiv das ist. Ich glaube, ich bin ein sehr wacher Vater, ich bin ein sehr präsenter Vater. Und ja, das ist absolut eine Challenge, als Vater sehr wach und da zu sein.
Du bist ehemaliger Eishockey-Profi. Jetzt kommt so die Frage, wie kam es dazu und schickst du deine Kinder auch aufs Eisfeld?
Ja, erstmal zur zweiten Frage. Ja, du, die wollen. Also, obwohl die 2 Kleinen habe ich jetzt nie spielen sehen. Die Älteren haben mich schon noch als Profi gesehen, die 2 Kleineren nicht. Aber irgendwo ist die Faszination natürlich da. Aber ich bin da auch so, wenn sie das möchten, dann super gerne. Aber mir gibt es keinen Druck oder jemand muss das machen. Also, sie sind ganz, 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 ganz frei von dem, was sie möchten. Und klar, zur ersten Frage. Ich glaube, wenn du aus dem Feld kommst, wo ich herkomme, aus einem Profisport, aus hohen Leistungen, klar brauchst du Krisen. Ich glaube, es braucht Krisen, dass Menschen sich verändern. Das ist der Grund, wenn Menschen in Bewegung kommen, wenn Menschen den Weg zu sich suchen über Yoga, über Spiritualität, über Bewusstseinstraining oder irgendetwas, die sind auf der Suche. Und meistens sind wir auf der Suche durch Krise, Konflikt oder Krankheit. Also wenn nur diese 3 Ks kommen, bei mir war alles 3 präsent. Das hat mir vorher schon bei dir gelesen, auch mal in deiner Beschreibung deiner Person, dass irgendwann im Leben so alle Säulen im Außen weggebrochen ist. Und so war es bei mir eben auch, dass ich gefühlt habe, das Leben nimmt mir alle Säulen weg. Wo bin ich oder was ist übrig geblieben von mir? Tiefer Minderwert und das Gefühl, okay, wer bin ich überhaupt, wenn ich nicht dieser Profisport bin? Wer bin ich überhaupt, wenn ich nichts leiste? Wer bin ich überhaupt, wenn ich sehr angeschlagen und emotional sehr verletzt am Boden liege?
Wir gehen ein bisschen zurück zu der Zeit, als du diesen Profisport ausgeübt hast. Was hat es dir gegeben? Du weißt ja auch, ich arbeite mit vielen Menschen mit dem weiblichen Prinzip und das weibliche Prinzip ist ja das Gegenteil so vom Yang, von eben diesem Wettkampf, was du gut kennst und auch weg von der Konkurrenz, weg von immer besser werden, immer gewinnen. Aber da warst du ja wirklich voll drin. Was hat dir das damals gegeben?
Eigentlich alles. Das hat mir eine Definition gegeben von wer ich bin. Also ich bin groß oder aufgewachsen mit einem tiefen Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Ich bin mit 6 Fingern auf die Welt gekommen und schon in so ein Klima geboren wurde, dass da irgendwas mit mir nicht stimmt. Mama, natürlich hat sich meine Mama riesig gefreut. Auf der anderen Seite war sie unglaublich erschrocken, dass dieses Kind 6 Finger hat und die Ärzte waren verunsichert. Also ich glaube, dieses erste Gefühl, das ich hatte, war, ich bin nicht richtig. Und mit 5 Jahren ist mir mein Vater sehr dramatisch weggebrochen. Also der ist krank geworden, Burnout, Psychose. Und so meine Erinnerung an dieses Ereignis damals, dass 2 große Männer kamen und die haben ihn von mir weggerissen. Ich habe ihn festgehalten und ich war einfach zu schwach, um ihn festzuhalten. Und auf einmal war er nicht mehr da. Also mein Anker meiner Kindheit, mein liebevoller Papa war einfach weg. Ich war zu schwach, um ihn festzuhalten. Und 2 Tage später haben wir ihn in der Klinik besucht und er wusste nicht mehr, wer ich bin, weil er so vollgepumpt war mit Medikamenten. Was in diesem sehr sensiblen Jungen von damals hängen geblieben ist, war das Gefühl von, ich bin nicht liebenswert. Weil wenn ich doch liebenswert wäre, dann würde doch mein Papa bei mir bleiben. Mit dem Wissen heute, dass Kinder die ersten 7 Jahre alles auf sich beziehen, alles, was passiert im Außen, Streit der Eltern, Trennung, Verlust. Ein Kind denkt immer, ich bin der Auslöser, ich bin schuld. Ich habe geglaubt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Und noch was ist geblieben, sondern so eine tiefe Überzeugung, wenn ich schwach bin, passiert etwas ganz Schlimmes. Was ist damals passiert? Ich war zu schwach, mit 5 meinen Papa festzuhalten. Was ist passiert? Was ganz Schlimmes ist, dass mein Papa, den ich so sehr lieb habe, nicht mehr da ist. Ab dem Moment war meine Kindheit vorbei und ich habe Schwäche kategorisch abgelehnt. Und ich bin zu dem Mann geworden, der ich glaubte sein zu müssen. Ein unglaublich harter Sportler zu sich und zu anderen, meistens zu sich selbst. Extrem fokussiert, extrem leistungsbesessen. Immer auf der Flucht vor diesem Gefühl, das ich damals hatte, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug. Jetzt können wir auf der einen Seite sagen, ja, das war der Motor, ja, das war der Motor für meine Hochleistung und das haben alle oder die meisten hocherfolgreichen Menschen, die haben so einen tiefen Schmerz, Motor, ich bin nicht gut genug. Da erreichst du Außergewöhnliches und das habe ich. Auf der anderen Seite ist dieses Gefühl von nicht gut genug ist immer mit mir gewesen. Das war immer mit mir auf dem Siegerpodest. Und ich glaube, das kennen viele, dass wir unsere Ziele erreichen und sagen, wow, das habe ich doch. Ich habe das Geld, ich habe den Applaus, ich habe die Position. Ich war damals Kapitän von Deutschland bei Olympischen Spielen, wo jeder sagen müsste, boah, der Mann muss doch unglaublich glücklich sein. War ich aber nicht. Weil dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug und was ist morgen, wer bin ich morgen, war immer mit mir auf dem Siegerpodest und hat die Qualität von Lebensfreude, von dem allen so in das Vakuum reingezogen. Deswegen war ich auch immer getrieben, nach höher, weiter, schneller. So auch immer im männlichen Prinzip unterwegs, über Leistung
Total.
meinen Wert definieren. Für mich gab es nur Leistung. Ausruhen gab es für mich nicht, weil wenn ich ausgeruht hätte oder ausgeatmet hätte, wäre ich an dieses Gefühl gekommen, ich tue nichts, also bin ich nichts wert. Und vor dem bin ich weggelaufen. Aber jetzt werden einige hellhörig, weil das so sind 99% der Menschen, würde ich sagen, unterwegs genauso.
Ja, total.
Jeder ist der Eisenrenz, jeder ist der Profi in seinem Bereich. Ja, ist egal, was du tust, aber wir sind alle irgendwo auf der Flucht vor uns selbst und zwar von diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein.
Und die Frage so, wann kam die Wende? Also, wo gab es diese Krise, dass du, oder kam der Körper und hat in dir gesagt, so, du hast es erwähnt, dein Vater hat den Burnout, oder? Hattest du einen Burnout oder was war da?
Ja, ich glaube, erstmal kam ganz viel Erfolg und es ist oft das Gefährliche, dass wir mit dem System des Leistens oder Leisten definieren, ja sehr erfolgreich werden. Das heißt, viele erfolgreiche Menschen haben erstmal, wow, ich kriege ja Applaus, ich verdiene ja viel Geld. Also ich werde ja in der Gesellschaft gesehen, weil genau für das kriegen wir Applaus, wenn wir durch Leistung etwas erreichen. Das heißt, für mein inneres System war das natürlich toll. Ich habe mich definiert und es gab eine Zeit Mitte 20, wo mein Ego das ganz toll fand, dass die Boulevardpresse in Köln mir den Namen Eisenrenz, also mein Nachname ist Renz, Eisenrenz gegeben hat. Das fand ich super. So, weil ich so hart war und so hart zu mir selbst, weil ich immer gespielt habe. Und egal, ob ich 40 Fieber hatte oder gerissenes Kreuzband, ich habe halt gespielt. Ich habe 3 Wochen nach dem Kreuzbandriss wieder gespielt, wo die Medizin gesagt hat, ist nicht möglich, halbes Jahr. Ich habe nach 3 Wochen wieder gespielt.
Wow,
Nicht, weil ich
totale
so,
mentale Stärke. Das ist wirklich
ja.
tiefes Yang hast du da erlebt. Also, ja.
Ja, aber angstgetrieben. Das war das Thema. Es war angstgetrieben, weil wenn ich wusste, wenn ich nicht spiele, dann kommt ein anderer in meinen Platz. Und wer bin ich da? Das ist das. Diese mentale Stärke war da und das können wir entwickeln im Positiven. Aber bei mir war es die Angst vor, dann bin ich niemand wert und ich werde wieder weggeschickt. Und das war immer dieses Getriebene. Und so habe ich Dinge vollbracht, die für andere ein Wunder waren. aber auf Kosten meiner Gesundheit, auf Kosten von ganz, ganz viel. Und deswegen, das habe ich so gemeint mit, das ist so tricky und das ist ein bisschen toxisch, weil teilweise sind wir ja sehr erfolgreich, teilweise verbringen wir sogar Wunder und teilweise musst du sagen, wow, das war nicht gesund. Weil es hat auf die Freude gefehlt, auf die Leichtigkeit gefehlt, auf dieses Sein hat gefehlt. Ich darf einfach ich sein und gut genug, wie ich bin, das hat mir komplett gefehlt. Und zu deiner Frage, klar, was ist dann passiert? Ich habe es angedeutet, natürlich kamen die Einschläge. Also natürlich kamen dann die Einschläge des Lebens, die sicher erst liebevoller waren, die, es waren kleinere Verletzungen, aber irgendwann kamen in meinem letzten Jahr so die großen Einschläge. Also im letzten Jahr, bevor ich meine Karriere beendet habe, habe ich mir in dieser Saison, habe ich mir erst die Kniescheibe gebrochen, habe weitergespielt, dann habe ich mir die Mittelhand gebrochen, weitergespielt und zum Schluss habe ich mir 70% von meinem rechten Auge im Trainingsunfall verloren. Dann musste ich aufhören. Natürlich, heute weiß ich, also wo schaut das Auge hin? Nach außen. Du musst so lachen. Also es gibt ja keine symbolischere Verletzung wie dieses Auge. Also das Leben hat einfach gesagt, hey, Kamerad, schau mal nach innen. Also alles okay, war eine Ablenkung. Also da, ich hatte schon viele Probleme zu der Zeit, also gesundheitlich, aber auch Beziehungen. Ich war im absoluten Beziehungschaos, weil ich auch da auf der Suche war. Bin auch damals ausgebrochen aus meiner Ehe und hab was bei anderen Frauen gesucht, war untreu und der Affären. Und das war absolutes Chaos, was ich da gelebt habe. Und auch da, so war das Eishockey noch meine heile Welt, wo ich eintauchen konnte und wusste, wer ich bin. Als ja, das Leben mir das genommen hat, war ich natürlich erst im Protest. Das Leben sehr verurteilt und ist okay, warum Leben bist du so hart zu mir? Warum ist Leben so hart? Wie viele erstmal im kompletten Protest sind, wenn sowas kommt. Bis ich irgendwo gemerkt habe, okay, mir bleibt nichts anderes übrig. Also ich muss mich jetzt wohl diesen Schatten stellen. Das wollte ich nicht. Ich wollte immer wieder abhauen. Und habe geglaubt, das braucht was ganz Episches. So war ich damals auf dem Kilimanjaro, auf dem Kilimanjaro hoch und habe wirklich geglaubt, boah, da oben kriege ich die große Eingebung. Da oben weiß ich, wer ich bin. Da oben weiß ich, wo mein Weg weitergeht. Und da der Berg da oben nicht funktioniert hat, weil der Rucksack mein Problem war, da oben genauso schwer wie unten, bin ich durch den Dschungel von Laos. Okay, so ganz nah an Pachamama, an der Erde. Auch nicht funktioniert, dann war ich im Kloster, im Schweigen, Fasten, bei Schamanen, Heilern. Und ich war so auf der ganzen Welt unterwegs, immer auf der Suche nach dem einen epischen Moment, der leider nicht kam. Und war am Ende sehr verzweifelt. Ich war damals einfach ein Mann, der hat noch nie was gehört. Also ich habe noch nie was gehört von innerer Welt. Ich habe noch nie was gehört von innerem Kind. Ich habe noch nie was gehört von Spiritualität. Das war für mich alles, ja, Spielekacke, Hokuspokus. Das gab es für mich nicht. Für mich gab es einen starken Körper und ein toughes Mindset und dann erreichst du deine Ziele. Nur da habe ich gemerkt, ich komme im Kopf nicht mehr weiter und ich komme mit Leistung nicht mehr weiter. Und das hat mich absolut auf den Boden geschmissen, weil ich einfach so verzweifelt war, wie komme ich denn zu mir, wie komme ich ins Fühlen?
Und wie bist du zu dir gekommen?
Ja, ich habe mich damals aus reiner Verzweiflung angemeldet in der Selbstfindungswoche. Und das war wirklich nur ein Akt der Verzweiflung. Okay, hieß die Woche des Neubeginns und ich bin dann da eingelaufen und dann, ich habe wirklich geglaubt, das muss der Tiefpunkt meines Lebens sein. Also ich bin da eingelaufen, da gab es Yoga-Utensilien und Bücher und Räucherwerk und die Leute haben sich umarmt. Ich war einfach nur voller Fremdscham. Es war für mich einfach nur, ich bin im falschen Film. Ich habe mich damals meine 100 Kilo Muskelmasse in die letzte Reihe gesetzt mit verschränkten Armen und gesagt, what the fuck, wo bin ich? Wo bin ich hier gelandet? Das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe meine Koffer gepackt, dann habe die wieder ins Auto, wollte abfahren und also heute zum Glück ist damals eine sehr attraktive Assistentin auf mich zugekommen und hat das gesehen und hat zu mir gesagt, oh Andreas, du dem Tag eine Chance. Ich meine, du bist ja hier und ich gebe heute Abend die Abendmeditation und komm doch. Da bin ich ganz ehrlich, ich bin wegen ihr geblieben, weil ich sie auf der Bühne sehen wollte, nicht wegen der Meditation und habe mich dann da reingesetzt und gedacht, nett anzuschauen, aber ich war auch gleichzeitig müde. Ich war müde von meinem Leben, ich war müde von der Suche, müde vom Kämpfen. Und hat eine wunderschöne Stimme gehabt und ich habe mich dann da dem ganz hingegeben, dieser Stimme, dieser Meditation, dieser Reise ins Herz. Und dann ist was passiert. Und ich glaube, so was passiert ist, dass ich zum allerersten Mal wirklich bewusst wahrgenommen habe, was da für ein Vakuum ist. Also es ist ein riesiges Loch in meinem Herzen, ein riesiges Loch, so ein dunkles Loch. Und da hat es mich reingesogen in diese Meditation. Und was dann kam, ist ganz viel Trauer. Da kam unendlich viel Trauer, auch unendlich viel Trauer. Und ich habe gemerkt, also die Trauer ist nicht nur die Trauer von dem Mann von jetzt gerade, der in der Krise ist, sondern das ist älter. Ich habe gemerkt, oh, das ist eine Trauer aus der Kindheit. Das ist uralt. Das ist so ein alter Kindheitsschmerz. Und dann konnte ich eine Träne weinen und das war für mich ein Wunder. Davor 30 Jahre nicht mehr weinen können und eine Träne war für mich einfach ein Wunder. Und gleichzeitig habe ich Bilder bekommen, also Bilder von meiner Kindheit, von Vater wegbrechen. Auch später wurde ich vom Eishockey, also vom Sport weggeschickt. Also mich hat man vom Eishockey weggeschickt, weil ich nicht Schlittschuh laufen konnte. Davor vom Fußball weggeschickt, weil ich nicht gut genug Fußball spielen konnte. Also selbst vom Sport hat man mich weggeschickt. Immer mit diesem Gefühl, du bist nicht gut genug. Die Bilder kamen von meinem Vater, von der Kindheit, von meiner Mutter, von vielen Schicksalsschlägen und immer wieder diesem Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und ich war danach erstmal verwirrt, aber ich habe gemerkt, oh, also wenn ich hier ins Gefühl komme, wenn ich hier weinen kann, wenn ich hier mich spüre, mein Herz spüre, hier bin ich richtig. Und mein Zimmer, meine Sachen aufgepackt und das war ja, der erste Schritt zu mir. Ich würde sagen, es war der Moment, wo das Leben einteilt in davor und danach. Weil danach ging die Reise los. Und die Reise fiel ins weibliche Prinzip, fiel ins Fühlen, die Annahme, die Hingabe, Herzöffnung, die Weichheit, in die Sensibilität, in diese Qualitäten, die in meinem Leben nie Platz hatten. Weil Weichheit, ich bin ein sehr weicher Mann, war ich schon immer, ein sehr spiritueller Mann, hatte nie Platz. Nie
Hatte nie
Applaus
Platz.
bekommen, das habe ich immer weggedrückt. Das
Was
macht
ich auch
man immer.
spannend finde, wenn du ja sagst, du warst ja auch schon unterwegs, du hast eine Schweigemeditation, du hast ja viel vorher gemacht, bevor du diese Woche angetreten bist. Und da warst du komplett, da hattest du keine Connection zu dir selbst. Das finde ich schon, das brauchte wirklich viel.
Ja, oder weniger. Also ich habe auch gedacht, es braucht noch viel, aber genau das war das Thema. Ich habe das wieder gemacht mit Leistung. Ich habe das wieder gedacht, weißt du, Kilimanjaro besteigen, ich habe mir das Innenband gerissen und musste dann auf den Kilimanjaro und ich bin den Berg in 3 Tagen hochgelaufen und einen Tag runter. So, es war Leistung. Und der Dschungel war Leistung. Dieses Fasten war, ich muss es durchziehen. Ich bitte jetzt alle, die ganz aufmerksam zuzuhören, weil ganz viele Menschen, die sich auf den Weg machen zu sich selbst, auf den Weg machen in die Selbstfindung, in die Selbstliebe. Sie sind genau wieder so unterwegs, dass sie wieder leisten, dass sie wieder viel tun müssen. Aber dann sind sie wieder im männlichen Prinzip unterwegs, im Leisten, in der Hingabe, in der Annahme. Und was halt da passiert ist, zum ersten Mal ist Meditation, ich habe aufgegeben. Symbolisch aufgegeben, man gibt was nach oben auf. Ich habe einmal gesagt, okay, Leben, dann nehme ich einfach. Nehme ich, ist mir egal, ob ich jetzt sterbe oder nicht, dann nehme ich. Und in dem Moment konnte ich bei mir ankommen, dass ich aber mal Ja gesagt habe. Was ist? Und davor war ich immer noch im Nein. Nein, Leben, warum hast du mir den Sport genommen? Nein, Leben, warum habe ich damals meine Frau betrogen? Nein, Leben, warum bin ich in so einem Chaos? Nein, Leben. So, ich war immer noch im Nein, im Nein. Und im Nein öffnet sich überhaupt gar nichts. Im Nein bist du im Protest und bleibst stecken.
Wow, und dann war diese Öffnung da, dieses Gefühl, vielleicht auch dieses Heimkommen. Und wie ging es dann weiter?
Ich glaube, dann hat die Arbeit begonnen. Ich glaube, dann ist es auf Englisch the work. Ich glaube, dann ist die Arbeit zu tun. Und das ist Arbeit. Und das ist natürlich die Gefahr, dass wir aus so viel tun und leisten rauskommen. Aber ich habe gemerkt, die Arbeit, die ich dann gemacht habe, das war eine andere Qualität, weil die war eine Arbeit nur für mich. So nur für mich, für meine Heilung, für meine Herzöffnung. Und ich glaube, man stellt sich das so romantisch vor, oh, ist so schön, dann geht das Herz auf. Aber ich habe erlebt, okay, ich habe das Herz aufgemacht. Was dann kommt, ist erstmal der Schatten. Dann kommen erstmal die Gefühle, die du ja ein Leben lang da rein weggepackt hast, die dich halt als Kind, dein Nervensystem als Kind so überfordert haben. Also meine Einsamkeit, meine Verlustängste, mein Minderwert, das war voll präsent. Und das erlebe ich immer wieder, auch wenn ich Menschen begleite, so also durch diese Prozesse, dann hauen halt viele wieder ab und sagen, ach, funktioniert ja gar nicht. Mir geht's ja gar nicht besser. Ich bin ja gar nicht glücklicher. Und dann machen sie dieses Spiritual Bypassing. Den nächsten Coach suchen, das nächste Retreat rennen, aber sie sind genau da. Weil erstmal kommt der Schatten. Das ist so wichtig, diese Schattenarbeit zu machen. Und Schattenarbeit ist für mich, diese Anteile, die dann hochkommen, die zu behandeln wie dein bester Freund, deine beste Freundin. Ich habe gemerkt, mit dem inneren Kind komme ich, habe ich keinen so Connection. Aber ich habe gemerkt, oh, da kommt ein Andreas, der fühlt sich total einsam. Und diesen einsamen Andreas habe ich ein Leben lang weggemacht. Über irgendwelche Sachen, über Suche im Außen. Aber wie würde ich diesem Andreas begegnen, wenn es mein bester Freund wäre? Weil dann meinen besten Freund, den würde ich sehen. Mein besten Freund hätte ich Mitgefühl. Mein besten Freund würde ich in den Arm nehmen. Und dieses Bild und diese Handhabung, mit mir umzugehen, das ist für mich halt radikale Selbstliebe. Es hat mir geholfen, jeden Anteil einzusammeln, meinen Minderwert. Und wenn wir ehrlich sind, wir doktern halt immer an uns. Wir gehen zu einem Coach, Schlussendlich, was wollen wir drunter? Wir wollen unsere Ängste weghaben, unsere Trauer, unsere Minderwert, wir wollen es weghaben. Weghaben wird halt nicht funktionieren. Es ist etwas von uns, ein Teil. Was funktioniert, ist die Annahme, die Hingabe. Und das hat mir so geholfen, dass ich in meiner Krise, so am Boden liegend, war ich ganz nah an diesen Anteilen. Und deswegen glaube ich, und ich weiß, dass es das jetzt triggern kann, halt wenn jetzt jemand zuhört, wenn jemand gerade in der Krise ist oder eine Kündigung bekommen hat oder eine schwere Diagnose bekommen. Ich weiß, dass es triggern kann, aber ich weiß, das ist meine tiefste Wahrheit, dass ich glaube, dass das Leben immer für und niemals gegen uns ist. Und hättest du mir gesagt, dass diese Aussage während meiner Krisen, ich hätte dich wahrscheinlich geschüttelt, aber das ist meine tiefste Wahrheit. Und was es will, das Leben, dass wir heil werden. Heil sein hat immer was mit ganz zu tun, also ganz. Ja, und wir drücken alle gefühls-emotionale Anteile von uns weg. Und die werden immer größer. Ja. Vor denen laufen wir ein Leben lang weg und drücken es weg über Shopping, über Instagram, über Leistung, über Essen oder sonst irgendetwas. Aber wir wollen es weghaben. Und irgendwann legt uns das Leben flach. Manchmal sehr eindringlich. Und dann sagen wir, schau mal, wie hart das Leben ist. Aber wenn wir ehrlich sind, waren davor schon viele kleine Anzeichen, viele liebevolle Einladungen, bevor der Dampfhammer kommt. Da bin ich, also bin ich fest überzeugt, und bevor der Krebs kommt, glaube ich, dass da viele kleine Einschläge waren. Und bei mir, bevor diese krasse Augenverletzung war, waren viele, 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 viele Verletzungen, die mich eigentlich in die Langsamkeit gezwungen haben. In die Hinnahme,
Hätten,
einfach
ja.
mal hinlegen, ins weibliche Prinzip und sagen, Andi, atme mal, fühl mal. Oh Gott, du bist ja leer, du läufst ja von dir weg. Wo bist denn du überhaupt? So. Und deswegen kommt der Dampfhammer und klar, und dann sagen wir, das Leben ist hart, aber es ist immer liebevoll und es will immer, dass wir in der Krise, in der Konflikt oder in der Krankheit uns einsammeln. Und je schneller du das dann machst, je schneller du da erkennst, oh, es bringt mich gerade voll an meinen Minderwert. Und kann ich jetzt diesen minderwertigen Andreas oder diese minderwertige Franziska oder die ängstliche Melanie, kann ich die einsammeln? Kann ich zu ihr liebevoll sein wie zu meiner besten Freundin? Ich glaube, das können wir alle. Tief atmen, ja. Und dann sammelst du dich ein. Und das habe ich gemacht über, klar, über einen gewissen Zeitraum und habe gemerkt, wow, jetzt wird es ja wieder schön. Vor allem im Schatten. Und das Schöne ist, warum solltest du es tun? Weil dann die Sonne wieder scheint. Und die Sonne scheint dann einfach heller. Und je mehr
Hello.
du in der Trauer warst, je mehr kommt die Freude. Und je mehr du in den Ängsten warst, je mehr kommt die Liebe. Und je mehr du in der Schwere warst, je mehr kommt die Leichtigkeit. Der Pendel schlägt auf die andere Seite aus. Und das ist der Grund, warum es jeder machen sollte und ich jeden motivieren möchte, es zu tun. Wir wollen ganz sein, wir wollen lieben, wir wollen uns entfalten und dafür müssen wir die Schattenarbeit machen. Da bin ich überzeugt.
Kannst du heute sagen, du bist glücklicher als damals als Eishockey-Profi?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall bewusster. Und ich glaube, das ist auch was, ja, wo ich einfach ehrlich sprechen möchte. Ich glaube, wir dürfen die Erwartungen loslassen, dass wir, wenn wir uns auf den Weg für uns machen, nur noch glücklich sind. Also das ist nicht Mensch sein. Also Mensch sein bedeutet für mich zu fühlen, zu wachsen, sich zu reiben und zu entwickeln. So. Aber trotzdem können wir grundglücklich sein. Und ich bin grundzufrieden. Und habe trotzdem scheiß Tage. Ich habe trotzdem Tage, wo ich wieder voll in meinem Minderwert bin, wo ich wieder voll abrutsche in meinen Leistungsmodus. Die habe ich. Aber viel weniger und ich sammle mich immer wieder ein. Ich bin auf
Und
dem Weg.
wahrscheinlich ja, reflektierst du jetzt einfach
Genau.
auch.
Ich erkenne es einfach. So darum geht's. Und du kannst weinen und du kannst unglaublich traurig sein. Und trotzdem bist du so grundzufrieden. Und darum geht es. So eine Grundzufriedenheit, so eine Grundglücklichkeit. Das hatte ich damals nicht, weil es war immer gekoppelt von, boah, im Außen was Schönes, ein Erfolg, dann war ich glücklich. Also ich habe immer Glück und meinen Wert und alles habe ich aufs Außen projiziert. Und das machen die meisten Menschen. Das ist abhängig machen von Applaus, von Erfolg, von Geld, von materiellen Besitz. So sind wir abhängig. Und wenn es
Ja,
weg ist, sind wir niemand.
wir sind natürlich auch so, wir werden so erzogen, auch schon in der Schule. Es ist halt unsere Leistungsgesellschaft, oder wo schon in diese Richtung geht. Meine Frage ist, du begleitest auch Menschen eins zu eins oder bist du eher als Speaker und Autor tätig?
Speaker und Autor ist ein großer Teil von mir, aber meine Liebe ist Menschen zu begleiten. Also ich spüre es als Liebe, aber auch als Gabe. Also ich war immer in Teams unterwegs, ich war immer der Kapitän. Das ist meine große Gabe, ist Menschen zu fühlen und hinter die Masken zu schauen. So, das kommt aus meiner Kindheit, wo es sehr unsicher war. Das heißt, ich habe da diese feinen Antennen entwickelt. Und so habe ich diese feinen Antennen und ich lebe jetzt meine sensible Seite gepaart mit der Stärke, die ich habe. Und deswegen begleite ich Menschen, am liebsten in Retreats, ziehe mit Menschen oder mit einer Gruppe von Menschen einfach tief eintauchen. tief eintauchen in die Spiegel, die Spiegel und Simmetrie sind, mit Männern, Frauen zusammen. Ich habe gemerkt, ah, da brauche diese Polarität, ich brauche ja, diese Spiegel, das ist, wo ich merke, da ist mein tiefer Ruf meiner Seele und da.
Was hast du das Gefühl, Männer, Frauen, dass Männer auch immer besser den Zugang finden zu ihren Gefühlen? Ich denke, gerade du als ja, Mann, wenn du solche Retreats leitest, kann ich mir vorstellen, dass du auch resonierst mit anderen Männern. Wie empfindest du das?
Also ich bin ganz ehrlich, vor 8 Jahren hatte ich noch meinen Quotenmann, da war ein Mann dabei, mittlerweile die Männer kommen. Also es ist schon mal schön zu sehen, dass die Männer sich auf den Weg machen und mittlerweile habe ich fast die Hälfte meiner Teilnehmer sind Männer, was schön ist. Männer machen sich auf den Weg. Aber da ich weiß, dass in deinem Podcast natürlich auch viele Frauen zu hören, können ja jetzt vielleicht mal das Handy nehmen und mitschneiden, das ihren Männern dann sagen. Ich glaube, dass wir Männer, wir können genauso gut fühlen wie Frauen und ich glaube, dass Männer genauso gut sprechen können wie Frauen. Andere können genauso gut. Und diese Aussage, Männer können nicht sprechen und Männer können nicht fühlen, ist einfach nicht die Wahrheit. Das stimmt nicht. Das ist eine gute Ausrede. Das ist eine gute Ausrede, die die Männer haben. Was Fakt ist, dass Männer oft Angst haben. Ich hatte auch Angst, dahin zu gehen. Männer haben Angst, diesen Schatten zu begegnen. Männer haben Angst, ihrer Kleinheit zu begegnen. Und wenn Männer bei mir sind und ich die Männer in die Stille begleite, das Erste, was die Männer sagen, ja, ich fühle nichts. Ich fühle nichts. Also ja, beschreib mir, ich fühle nichts. Sag ich, doch, du fühlst nämlich nichts. Die fühlen Leere. Und Leere ist ein Gefühl. Und genau da bist du, so in der Leere. Und dann hauen die meisten Männer wieder ab, weil in der Leere, dieses Leere bedeutet nichts. Also ich bin nichts, ich bin niemand. Und das ist so ein Schmerz, vor allem in den Männern oder in den Menschen, die im männlichen Prinzip unterwegs sind, die sich über Leistung definieren, mal nichts zu tun, nichts zu leisten, niemand zu sein. Es ist so ein Schmerz, dass die meisten abhauen und sagen, ja, ich fühle ja nichts, bringt ja nichts, ich kann nicht meditieren, ich kann nicht Yoga und ich kann das alles nicht. Dann hauen die ab. Aber sie sind genau in dem Gefühl. Und wenn sie dann da bleiben, das ist mein Job, dass ich sie nicht gehen lasse, du bleibst jetzt hier sitzen. Dann kommt da manchmal der Eishockey-Verteidiger, bleib hier sitzen und fühl's. Dann geht's auf. Und dann kommt oft dieses Zittern, dann kommt das Vibrieren und dann kommt jetzt, also dieses in sich hineinsacken und dann kommt die Ohnmacht. Dann kommt der Minderwert. Dann kommt die Kleinheit. Und dann kommen die Ängste. Und dann ist einfach nur mein Job, einen ganz liebevollen Rahmen zu halten, dass die Menschen wissen, wo jetzt ist, ich bin sicher. Hier ist jetzt dieser Eishockey-Verteidiger außen, der beschützt mich und ich kann jetzt diesen sensiblen Gefühlen begegnen. Ich kann mich ganz fallen lassen. Und ich kann es einfach durchatmen. Ich kann nochmal mein Nervensystem durch das durchlaufen lassen, was mich halt als Kind so überfordert hat, wo ich alleine bin. Danach gehen sie raus und merken, jetzt ist mein Herz offen. Jetzt bin ich ins Fühlen gekommen. Jetzt bin ich in der Weichheit. Also das funktioniert, und vor allem bei Männern funktioniert es, aber es braucht diese Wachheit, Männer wie Frauen, dass viele wieder abhauen und sagen, ja, ich fühle ja nichts. Und das ist nicht die Wahrheit. Sie fühlen die Leere. Die Leere ist ein Gefühl.
Rückblickend, was war so der größte Aha-Effekt, so das größte? Es gibt ja öfters mehrere, aber wenn du so denkst, was würdest du auch anderen Menschen einfach weitergeben wollen, oder kurz und knapp?
Ich habe erkannt, dass ich selbst mein härtester Gegner bin.
Ja.
Wenn es darum geht, glücklich zu sein, wenn es darum geht, erfüllende Beziehungen zu führen, wenn es darum geht, mein Potenzial auf die Straße zu bringen, dass ich mir selbst der härteste Gegner bin. Und das sind wir alle. Das ist meine tiefste Wahrheit. Und ich habe viele, viele Menschen schon begleitet. Das ist meine tiefste Wahrheit. Wir stehen uns selbst im Weg, weil wir unser Herz verschlossen haben, weil wir keine Verbindung zu unserem Herzen haben und so auch nicht zu unserer Wahrheit, zu unserer inneren Sicherheit. Und das so aus einem guten Grund, weil es irgendwann mal zu weh getan. Und darunter stecken die Anteile, die wir unbewusst bekämpfen, also wo wir unser größter Gegner sind, unsere zarten Anteile, verletzlichen Anteile, unser Minderwert, unsere Ängste, so. Und da kämpfen wir unbewusst dagegen an, ja, über Leistungen, über wegmachen wollen, über abhauen. So, und das habe ich irgendwann erkannt, ich sage, Andreas, da bin ich mir mein härtester Gegner, ich darf mein Herz wieder öffnen, ich darf anfangen zu fühlen. Das ist dann diese Stärke, die du bekommst, diese Resilienz, diese Selbstliebe, dich so anzunehmen, dieses Gefühl zu haben, bin okay, wie ich bin. Da hätten wir das alle gehört in unserer Kindheit und das gilt auch für alle Eltern da draußen. Was ein Kind hören muss, ist, du bist okay, du bist, wie du bist. Du bist gut, weil du bist, wie du bist. Punkt. Nicht aber. Und wenn du aufräumst und wenn die Schulnoten gut sind,
Ja.
Punkt. Liebe dich, du bist, Punkt. So, und das haben wir alle nicht gehört. Das hat auch die Gesellschaft nicht gefördert. Das hat unsere Schule nicht gefördert. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Und das können wir uns selber geben. Ist okay, weil du bist, ich bin mir selbst der beste Freund. Diesem Gefühl, oder diesem Anteil, der immer noch glaubt, ich bin nicht gut genug. Und den habe ich heute noch. Der sitzt neben mir jetzt gerade und nimmt mir die Podcast-Folge auf. Und der redet mir mein Ohr. Andreas, rede langsamer, rede deutlicher. Oh, hoffentlich versteht es da draußen jemand. Der ist da.
Ne.
Aber früher hätte ich den versucht zu bekämpfen. Und früher war ich vor jedem großen Spiel, war ich eine Stunde auf Toilette. So. Und hab keine Ahnung, was ich da alles gemacht habe. Aber auf jeden Fall habe ich mich in irgendwas reingepusht, in die Stärke, in die Wut, um dann auch in die Halle zu gehen und alle jubeln mir zu. Und ich wurde nur gesehen als der unkaputtbare Eisenreiz, der große Krieger. So. Aber den Kameraden, der vor einer Stunde lang auf Toilette saß und gebibbert hatte und Angst hatte vor den Verlustängsten, hat keiner gesehen. So. Und den nehme ich heute mit, wenn ich auf die Bühne gehe. Und der ist immer mit dabei. So, und das ist so schön, wenn du den dabei hast. Deine Ängste, dein Minderwert, dann wird das Leben leicht, weil dann passiert dir nichts mehr. Du bist ja schon heil. Das möchte ich jedem Menschen mit auf den Weg geben. Wir sind unsere härtesten Gegner. Und jetzt ist so die Zeit, die Einladung vom Leben. Hey, holt euch selbst nach Hause. Holt dich selbst nach Hause.
Schön. Ja, gut, dann hast du ja uns auch erzählt, du hattest damals ein Beziehungschaos und eine Beziehung ist auch durch das auseinandergegangen. Und was hat sich denn da getan?
Also, ja, ich muss vielleicht mal ausholen zu damals. Also ich stand damals viele Jahre zwischen zwei Frauen, wirklich hin und her gerissen und habe gemerkt, ich kann nicht mit, ich kann nicht ohne. Ja, in einem absoluten Chaos. Ich wollte dann damals oft loslassen und wollte mit einer Frau diesen Weg gehen, aber ich habe gemerkt, ich kann nicht loslassen. Und das war mir alles nicht bewusst, warum, wieso. Und auch viele haben mich nie verstanden. Ich habe gesagt, Andreas, du musst dich doch mal entscheiden können oder du musst doch mal wissen, was man will. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich für eine der beiden entschieden habe, bin ich nach 6, 8 Wochen wieder morgens wach geworden und denke, oh, das ist falsch. Ich glaube, ich muss darüber, ich muss den anderen Weg gehen. Und so ging das viele, viele Jahre hin und her. Es war absolut ein toxisches Verhalten und auch die beiden Frauen konnten damals nichts loslassen. Also auch beide Frauen waren da gefangen in dem ähnlichen Muster aus Angst loszulassen, aber nicht mit, nicht ohne. Und so hat sich das ja sehr lange gezogen. Alle haben da sehr gelitten. Schlussendlich konnte ich es lösen oder wir es lösen, als ich erstmal erkannt habe, Andreas, in dir sind ja unglaubliche Verlustängste, die mir gar nicht bewusst waren. Also ich sehe es, dass mir mein Vater so dramatisch weggebrochen ist, war auch irgendwo ganz tief in mir gespeichert. Ich werde niemand mehr loslassen, der mir wichtig ist, den ich irgendwo lieb hat und der mir Liebe schenkt. Und dieses unbewusste Muster, dieses Verhalten hat mich immer wieder sabotiert, eine Entscheidung zu fällen. Und das war mir irgendwann mal klar. Und die Lösung war schlussendlich, diese Verlustängste, ja, in mir zu integrieren, diese Verlustängste zu lösen, diese Verlustängste, ja, zu transformieren in ein tiefes Vertrauen. Und das habe ich gemacht und dann konnte ich in Frieden loslassen. Und beide Frauen sind heute ganz gute Freundinnen. Meine Ex-Frau, die heute meine Ex-Frau ist, ist meine beste Freundin, Mentorin, ganz was tolles Verhältnis. Ich hatte von beiden Frauen dann ein Kind. Also wir leben ein großes, großes Patchwork. Und das war das Besondere, dass wir dann in so was Schönes, Friedliches gehen konnten. Und ich habe gemerkt, wo ich aus diesem ganzen Prozess rauskam, habe ich gespürt, so als Mann bin ich jetzt anders. Also ich bin nie angekommen. Ich kann treu sein. Ich kann treu sein. Und nicht, weil irgendjemand von mir Treue abschwört, sondern weil ich merke, Treue ist zum absoluten Wert von mir geworden. Und dass ich erstmal mir selbst treu bin. Mir, meinen Werten. So, und so habe ich, ja, eine neue Frau kennengelernt an einem Punkt, wo ich merke, ich bin als Mann glücklich. Ich bin nicht auf der Suche. Also es war wie ein Magnet, dass wir uns angezogen haben und gemerkt haben, boah, wir stehen an einem Punkt in unserem Leben, wo wir gesagt haben, wenn wir dieses Abenteuerbeziehung nochmal machen, wenn wir da rein, dann wollen wir es anders machen. Dann wollen wir aufhören, uns die Knöpfe zu drücken oder aufeinander zu projizieren oder es zu tun, weil wir jemanden brauchen, sondern weil wir wachsen wollen, weil wir erfahren wollen, wie Beziehung auf einer anderen Ebene ist, wie wir uns gemeinsam in eine neue Form bringen können. Und es war der Beginn von einer neuen Form von Beziehung. Und das Fundament da war einfach dieses Gefühl, ich bin als Mann glücklich. Und ich schenke einer Frau Treue, weil es ein freies Geschenk von mir ist. Und das ist eine andere Qualität.
Das ist sehr schön. Und das, was du auch erwähnst, finde ich so wichtig, dieses Erkennen von, ich bin schon vollständig und ganz. Und dann, ich glaube auch an Schwingungen, ich glaube auch an Resonanz. Dann ziehst du eben genau auch so eine Person ins Leben, die eben auch an diesem Punkt steht. Und dann von da aus eine Beziehung führen, ist etwas sehr, sehr Schönes.
Und ich glaube, das passiert. Und wir haben immer den richtigen Partner. Wir haben zu jedem Moment den richtigen Partner, weil, wie du es schon gesagt hast, der Partner mit uns zu tun. Ich glaube, auch da möchte ich ganz ehrlich sprechen. Viele haben immer noch das Bild von Beziehung, von Harmonie. Viele haben das Bild von Verliebtsein. Viele haben das Bild, man sitzt auf der Parkbank und es blubbern die Herzen aus dem Kopf. Das ist nicht Beziehung. Und wer dieses Bild hat, darf einfach aufpassen, dass du Erwartungen hast an eine Beziehung und an diesen Erwartungen immer wieder scheiterst. Was für mich Beziehung ist, ist, es begegnen sich zwei Universen. Also es begegnen sich einfach jetzt in dem Fall von mir Frau, Mann, komplettes Universum, komplett teilweise verschieden und doch die gleichen Sehnsüchte nach Liebe, nach Nähe, nach tieferer Verbindung. Aber was passiert, wenn sich zwei Universen, zwei Menschen begegnen und die Liebe dazukommt? Dann wird diese Liebe, und die Liebe ist für mich die höchste Energie, es ist für mich Schwingung, so. Dann wird diese Schwingung in den Mann gehen und in die Frau gehen und alles in dir nach oben holen, was du in dir noch nicht liebst. Und wenn du das nicht weißt, dann fährst du früher oder später wieder gegen die Wand. Dann wird es später, früher oder später nicht erfüllend sein. Aber mit dem Wissen, dass du sagst, aha, wenn hier viel Liebe ist, dann wird auch hier viel Schatten hochkommen. Und der Schatten kommt hoch. Der Schatten kommt früher oder später hoch, weil die Liebe da ist. So, und ich glaube, wer Kinder hat, weiß es. Nichts, das habe ich vorher schon gesagt, Einstiegs, nichts bringt dich an so tiefe Schatten wie Kinder, wie die eigenen Kinder, an so tiefe Verlustängste, an so tiefe Ohnmacht, so das, oder der Partner. Aber warum? Ich habe mich auch gefragt, warum? Dann habe ich erkannt, weil da viel Liebe ist. Und wo viel Liebe ist, kommt der Schatten nach oben. Weil die Liebe eine hohe Schwingung ist. Und die holt alle Schwingungen in uns nach oben, was wir in uns noch nicht lieben. Das heißt, wenn du das weißt, dann weißt du, wow, hier ist gerade eine Krise in der Beziehung. Hast du eine Chance zu wachsen? Ich wende mich mal ab vom Partner und wie der anders sein sollte und hör auf zu projizieren, sondern sag mal, was ist das gerade geschenkt? Was ist das Geschenk? Wo will mich das Leben gerade in dieser Krise, in dieser Beziehungskrise gerade hinführen? Und da merkst du, wow, ja, es ist die Kleinheit oder der Minderwert oder die Einsamkeit. Das, was ich erlebe, weil ich viele Paare schon begleitet habe, dann schaust du zum Partner. Der hat genau das gleiche Thema. In der Tiefe haben wir dann das gleiche Thema. Und deswegen tut es oft so weh, weil wir genau wissen, welchen Knopf wir drücken müssen, um den anderen weh zu tun. Aber auf der anderen Seite passiert dann was Magisches, wenn wir das zusammen angehen, dann heilen wir miteinander. Dann heilen wir miteinander und dann bekommt diese Beziehung ein Fundament. Und dann beginnt das Magische, dass die Spirale nach oben geht, auf eine neue Bewusstseinsebene, dass wir wirklich erkennen, was heißt Frau und Mann sein? Was heißt, wenn die Frau mit ihrem Zyklus geht, mit ihrem weiblichen Zyklus, und der Mann sich einschwingt? Was bringt die Frau auf die Welt? Nämlich nicht nur Kindern, sondern Visionen, Projekte, ja, die der Mann zieht, der nach oben spirituell angebunden ist, und die Frau ist Erde, pure Erde, und die bringt es auf die Erde. Das ist das Magische zwischen Mann und Frau. Das ist das Geheime. Das ist die Mystik. So, und darum geht es schlussendlich. Und das, glaube ich, entsteht jetzt gerade. Das entsteht. Auch wenn du rausschaust in die Welt, ist genau das Gegenteil der Fall. Also, dass halt viele Beziehungen auseinandergehen. Warum? Weil uns dieses Wissen fehlt, um was es gerade geht, nämlich um persönliches Wachstum. Und da katapultiert uns die Beziehungskrise voll rein. Und deswegen die Motivation oder die Einladung an jeden, der gerade in Beziehungen ein Thema hat, bleib stehen. Erstmal nicht weglaufen, nicht trennen. Erstmal schauen und fühlen und sagen, okay, was ist gerade die Einladung hier? Wenn hier gerade viel Liebe wirkt, wo fühlst du mich gerade hin? Und wenn du das Thema hast, und dann zu schauen, okay, was ist jetzt dran? Ist es eine toxische Beziehung? Dann ist es dran, sie loszulassen. Ist es nur eine Projektion? Dann ist es Zeit zu wachsen. Also das ist meine Einladung.
Ja, sehr schön. Bietest du Paarseminare an, Retreats oder wie gestaltet sich das?
Also viele Paare kommen in die Retreats, was magisch ist. Also viele haben Angst davor und sagen, oh Gott, kann man das? Ja, das kann man. Und ich glaube, ich habe es mit der Veronika, meiner Liebsten, auch schon gemacht. Und das ist einfach komprimiert. Innerhalb von ein paar Tagen einfach bekommt so eine Beziehung so eine Tiefe, weil halt erstmal alles nach oben kommt, wo als zwischen euch steht. Es kommt nach oben. Und deswegen sind normale Retreats, also ich biete jetzt keine speziellen Paar-Retreats an, aber in den Retreats kommen viele, viele Paare, die persönlich wachsen wollen, aber auch sagen, okay, dann nehmen wir das Beziehungsfeld auch gleich mit.
Und magst vielleicht noch erwähnen, deine Homepage und ein bisschen so deine Angebote? Du bist ja in Deutschland zu Hause, stimmt das?
Aber an der Schweizer Grenze, also direkt am Bodensee, in der Nähe von
Ja.
10 Minuten in der Schweiz rüber, das ist ganz nah, steil am Rhein. Ich bin auf der Höri, also bei Konstanz, Radolfzell, sehr nah. Ja, genau, also wir haben Retreats in Deutschland, aber auch teilweise im Ausland, wo es viel um die persönlichen Themen geht, Selbstfindung, Wachstum. Bei mir geht es viel um körperlich, also viele Menschen haben im Kopf viel verstanden, aber es geht ums Fühlen, also die Menschen wieder ins Embodying bringen, ins wirklich ins Fühlen. Und ach, gibt auch einen Online-Kurs, ich werde es dir mal schicken. Ich habe ja einen kostenlosen Online-Kurs, der heißt, der härteste Gegner bist du selbst, wo wir erstmal herausfinden können, okay, gegen was für einen emotionalen Anteil kämpfen wir denn? Was ist es denn genau? Ich glaube, wir müssen es wissen, um dann zu sagen, okay, was wäre, wenn das meine beste Freundin wäre? Wie würde ich ihr dann begegnen? Also das ist dann in der Meditation, diese Begegnung, diese Annäherung und da aufgebaut, dann einen intensiven Online-Kurs, Radikal Licht, den werde ich dir auch schicken. Also da die Einladung. Und wer mag, kann gerne in meine Kanäle kommen, also Telegram oder WhatsApp-Kanal. Da teile ich Inspirationen von Beziehungen, von unserem Alltag, aber auch die aktuellen Termine von Terminen, wo ich auf der Bühne bin, wo ich Retreats habe und Workshops. Das ist super. Ich schicke dir alles rüber. Und die Homepage heißt www.revolutionnow.de.
Super. Ja, herzlichen Dank. Hast du abschließend noch was zu sagen?
Ja, erstmal möchte ich mich bedanken. Danke an jeden, der so lange dran geblieben ist. Danke, danke. Ich weiß, das ist zu schätzen. Kostbares Geschenk. Die Aufmerksamkeit. Danke dir, liebe Melanie, für dein Wirken, für dein Sein, für dein, ja, nach vorne gehen. Schön und danke für die Einladung, für die Möglichkeit, hier zu sprechen mit dir. Amen fest.
Danke dir. Namaste. Ja, Andreas hat es erwähnt. Danke auch dir zu Hause fürs Dranbleiben, fürs Zuhören. Und danke Michael Krümitz für die Gitarrenmusik. Und ich wünsche euch einen schönen Tag oder auch Abend und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Shanti, Shanti.